Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Mit Thomas Gedicke, guten Abend. Klettern und Bergsteigen sind anspruchsvoll und riskant. Der italienische Extrembergsteiger Reinhold Messner sagt, von einer Generation Extrembergsteiger überlebt nur die Hälfte. Die Risiken fürs Klettern und Bergsteigen werden in den kommenden Jahren durch die Auswirkungen des Klimawandels wahrscheinlich noch größer werden. Thomas Huber brach seine Pakistan-Expedition 2019 ab, weil aufgrund der hohen Temperaturen ständig Steinlawinen drohten. Aber auch für Normalbergsteiger verschärft sich die Situation in den Alpen. Stein und Eisschlag werden häufiger. Ernst Vogt über die Risiken der Bergsportler.
Am 16. April 2019 ging eine Ära zu Ende. Drei Spitzenbergsteiger starben in einer gewaltigen Lawine am House Peak im kanadischen Banff Nationalpark. Die beiden Tiroler David Lama und Hans-Jörg Auer sowie ihr US-amerikanischer Kletterpartner Jess Ross Kelly. Zuerst galten die drei Extremkletterer am 3295 Meter hohen House Peak als vermisst. Aber schon in der ersten Stellungnahme von Reinhold Messner schwang kaum mehr Hoffnung mit.
Die Möglichkeiten, dass die beiden oder die drei natürlich in einem Biwak unter einem Überhang überlebt haben, ist nicht null, aber nahezu null. Weil diese Lawine offensichtlich Eismassen und auch Schneemassen, die da runtergegangen sind, 1000 Meter hoch, die haben eine derartige Wucht, dass sie alle Sicherungen rausreißen und alles, was da im Weg steht, mitnehmen. Die Tatsache, dass man da Seile gesehen hat im Schnee, im Lawinenkegel, zeigt, dass die einfach mit allem drum und dran, mit der Sicherung, die sie sicherlich hatten, mitgerissen worden sind. Und in diesen Schneemassen, da reichen allein schon der Luftdruck und ein paar Eisbrocken dazwischen, um diese großartigen Bergsteiger zu erschlagen.
David Lama, Hans-Jörg Auer und Jess Ross Kelly wollten eine schwierige Route an der Ostwand des Berges in den kanadischen Rocky Mountains klettern. Alle drei zählten in der Bergsteigerszene zu den Besten der Besten. Ross Kelly hatte als 20-Jähriger mit seinem Vater den Mount Everest bestiegen und war der jüngste US-Amerikaner auf dem höchsten Gipfel der Erde. Über das Abenteuer am House Peak wollte er seinen Vater sofort informieren. Doch der versprochene Anruf kam nicht. Daraufhin alarmierte sein Vater die Rettungsmannschaften. Vom Hubschrauber aus war eine Lawine riesigen Ausmaßes zu erkennen. Die Suche musste allerdings wegen Wetterverschlechterung und steigender Lawinengefahr abgebrochen werden. Erst 5 Tage nach dem Unglück wurden die Leichen der Bergsteiger gefunden. Die Kletterwelt war erschüttert, ebenso wie Reinhold Messner, der die Verunglückten und deren Familien kannte.
Schlimmer kann es nicht sein. Die drei sind ja am Ende der Welt in einer entlegenen Gegend ums Leben gekommen. Und der Alpinismus verliert damit einen führenden Bergsteiger aus den USA. Denn der Sohn von John Ross Kelly, Ross Kelly Vater, war schon eine Zeit lang der amerikanische Bergsteiger. Nun ist sein Sohn ums Leben gekommen, in der Mitte des Lebens, in der besten physischen Zeit eigentlich weitere große Sachen zu machen. Hans-Jörg Auer, die Eltern kenne ich sehr gut, eine ungemein nette, hilfsbereite Familie, eine große Familie im Ötztal. Das betrifft mich am meisten. Ich habe mit ihm zusammen einen Film gemacht in Afrika, habe ihn öfters getroffen und ich glaube, als Allrounder, also im Fels, im Granit, im Kalk, im Eis, in der großen Höhe, denken wir nur an die Erstbegehung am Nilgiri, war er, wenn nicht Nummer eins, aber doch unter den allerbesten Kletterern in Europa. Und David Lama hat gezeigt, dass er fähig ist, sein Kletterkönnen aus der Halle in die großen Berge der Welt zu tragen, hat einen 7000er erst kürzlich erst bestiegen, hat den Serra Torre frei geklettert und das hat ja die ganze Welt beeindruckt, nicht nur uns Bergsteiger.
Mit David Lama und Hans-Jörg Auer haben zwei inspirierende und richtungsweisende Alpinisten ihr Leben verloren. David Lama galt als Kletterwunderkind, nachdem er den Jugendcup des österreichischen Alpenvereins gewonnen hatte. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Überfliegers war Extrembergsteiger Peter Habeler.
Der David war ja doch mein alpiner Ziehsohn. Er hatte als 4,5-Jähriger bei mir bei den Kinderkursen zu klettern begonnen und ich habe sofort gesehen, der Bursche kann was, der tut was. Er steigt richtig hin, ist bewegungsfreudig, hat keine Furcht, keine Angst. Und ich habe ihm damals lustigerweise prophezeit, dass er Weltmeister wird. Er wurde es auch im Vorstieg, natürlich in der Halle. Aber das hat mich schon getroffen. Deshalb umso schlimmer, weil der David ja vor nicht allzu langer Zeit mich noch durch die eigene Nordwand geführt hat, anlässlich meines 75. Geburtstags. Und ich bin schon zuerst in Schockstarre gewesen.
Mit seinem Entschluss, nach dem Weltmeistertitel 2008 seine erfolgreiche Karriere als Wettkampfkletterer in der Halle aufzugeben, hatte David Lama das Abenteuer in der Senkrechten wieder populär gemacht. Sein Credo: Richtiges Klettern ist für mich am Fels. Das hat Alexander Huber, den Jüngeren der Huberburm, besonders beeindruckt.
Der David hatte natürlich einfach seine Visionen. Und die erste Sache war ja, dass er im Leben als Wettkampfkletterer groß geworden ist. Aber vielleicht durch seine Wurzeln, er hat einen nepalischen Vater, war es für ihn irgendwo klar, rein das Wettkampfklettern wird es nicht sein. Und er hat im Endeffekt dieses Wettkampfkletterkönnen dann mal ganz aktiv in diese Welt der Berge übertragen.
Hans-Jörg Auer war 35 und damit 7 Jahre älter als David Lama, als das Lawinenunglück geschah. Beide haben auf unterschiedliche Art und Weise versucht, Grenzen zu verschieben und das Bergsteigen zu ihrer Lebensphilosophie gemacht. Hans-Jörg Auer sagte einmal: Klettern und Bergsteigen im Grenzbereich ist kein Spiel ohne Risiko, aber eines, ohne das ich nicht leben kann. Das Einzige, was zählt, ist der Moment. Ich will etwas tun, das mich fordert, ganz oder gar nicht. Je intensiver, umso mehr bekomme ich Retour und umso mehr spüre ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Der Profibergsteiger war ähnlich erfolgreich wie David Lama, kam allerdings, so Alexander Huber, über andere Wege in die Gruppe der weltbesten Kletterer.
Aus dem Ötztal hat er von Haus aus den Zugang zu den Bergen gehabt, denn er ist über das Alpine dann eigentlich mehr in dieses Klettern hineingekommen. Er hatte natürlich auch dieses außerordentliche Talent, einen ruhigen Geist zu haben, ein unerschütterliches Selbstvertrauen, das ihm in seiner Zeit auch möglich gemacht hat, so eine geniale Route wie den Weg durch den Fisch, eine legendäre Route, als erster Frisolo zu klettern. Das war das Zeichen und der Ausdruck eines Könners.
Hans-Jörg Auer, David Lama und Jesros Kelly sind trotz ihrer großen Erfahrung und ihres Könnens am 16. April in einer Lawine riesigen Ausmaßes in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommen. Es gibt Situationen, die man einfach nicht einschätzen kann, sagt der österreichische Lawinenexperte Peter Höller. Schnee gehört dazu. Bergsteigen bleibt gefährlich, sagt Reinhold Messner, der zugibt, in einigen Situationen am Berg selbst Glück gehabt zu haben.
Das Verhältnis, wenn man das genauer anschaut und wirklich nur die absolute Spitze jeweils einer Generation hernimmt, 10 Jahre, 15 Jahre lang maximal, ist ein Alpinist an der Spitze, dann ist das Verhältnis 1:1. Das gibt es in keiner anderen Tätigkeit. Also die Statistik sagt dann, jeder Zweite kommt ums Leben.
Der Grat zwischen Scheitern und Erfolg ist schmal beim Bergsteigen. Im vergangenen Jahr war die mehrfache Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert an einem 7000er in Tibet nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Eine Lawine hat ihr kleines Zelt unter sich begraben. Im letzten Augenblick konnte sie mit ihrem Partner Luka Lindic gerade noch die Zeltstangen brechen und ins Freie fliehen. Der Himalaya kam in diesem Jahr für die beiden nicht in Frage. Das Ziel war der Mount Fay in Kanada, 3234 Meter hoch. Die Ostwand sollte es sein, mit einer Erstbegehung in direkter Linie. Das Dreierteam mit Luka Lindic, der Amerikanerin Brett Harrington und Ines Papert brach sehr früh auf, um Stein und Eisschlag im unteren Teil der 1100 Meter hohen Wand aus dem Weg zu gehen. Als sie weiter oben die bekannte Route verließen und in Neuland vorstießen, wurde es extrem steil, eine Herausforderung der besonderen Art.
Da war dann auf einmal eine total glatte Wand mit Überhängen und brüchiger Fels. Und wir haben lang gesucht, eigentlich, um einen Durchschlupf zu finden, irgendeine natürliche Schwachstelle, um in die obere Headwall zu kommen. Und das wurde eigentlich am Schluss auch die Schlüsselstelle, gell? Das war die härteste Länge, überhängend. Also wirklich, wo du mit allen Tricks an deinen Eisgeräten arbeiten musst und dazu natürlich alles mit mobilen Sicherungen gesichert.
Das Abenteuer der Erstbegehung am Mount Fay in Kanada war die Suche nach dem richtigen Weg im steilen bis überhängenden Gelände. einmal ins Seil zu stürzen, ein ausgesetztes Biwak auf einer nur 60 cm breiten Schneeplattform bei gefühlten minus 18 Grad zu überstehen, all das gehörte dazu. Am Ende galt es noch, eine Schneewächte zu überwinden, bevor die Seilschaft auf dem Gipfel stehen konnte.
Es wurde schon langsam dunkel, wir haben es also gerade geschafft, bevor wir die Stirnlampe auspacken mussten. Wir waren froh, dass es gerade noch mit dem letzten Licht ging, aber es hat auch gleichzeitig einen Sturm eingesetzt. Wir haben uns kurz gefreut, aber wir wussten, hey, Abstieg wird nochmal eine kleine Tortur. Wir kannten das Gelände nicht und über die Rückseite abzusteigen im totalen Whiteout in der Nacht könnte noch ein Problem verursachen. Wir hatten GPS dabei, zum Glück. Und haben den Abstieg gut gefunden. Aber es ist noch nicht vorbei, wenn du am Gipfel bist. Also die totale Freude kommt eigentlich erst, wenn du wieder unten bist.
Es muss nicht immer Himalaya oder Karakorum sein, dachte sich der bayerische Extremkletterer Alexander Huber, der Jüngere der Huberburm. Er brach im vergangenen Sommer nach Peru auf zum 6000er Yerishanka. Der Berg hat die markante Form einer eisbedeckten Pyramide und wird deshalb auch das Matterhorn Perus genannt.
Es ist eine Fetzenwand, hat 1200 Meter Höhe. Was für mich persönlich sehr überraschend war, dass sie halt wirklich aus Kalk aufgebaut ist, kommt uns eigentlich auch recht zugute, weil wir Kalkkletterer sind, so wie wir aufgewachsen sind in den nördlichen Kalkalpen. Und das wirklich schwierig ist, und das kann ich jetzt nach dieser Expedition als Erfahrung mit nach Hause bringen, sind aber letztendlich immer die Gipfelaufbauten. Und das ist das Besondere am tropischen Hochgebirge. Dort sind immer ganz wilde Schneeformationen und die machen es wirklich schwierig.
Nach der Akklimatisierung an der Cordillera Blanca ging es für Alexander Huber und seine beiden Kletterpartner Mario Walder und Fabian Buhl zur Ostwand des Yerishanka, dem eigentlichen Expeditionsziel.
Nachdem wir das soweit vorbereitet haben, ist dann am Ende auch genau das schöne Wetter aufgetaucht, das wir gebraucht hätten. Ganz zum Schluss noch ein kleines Zeitfenster, das uns den Weg zum Gipfel möglich gemacht hätte. Allerdings haben wir dann leider das Pech gehabt, dass gerade in diesem Moment der Fabian Buhl eine saubere Mandelentzündung eingefangen hat und mit Tonsillitis am Berg gehen. Es war eine schwere Entscheidung, aber es macht einfach keinen Sinn, weil letztendlich die Gesundheit ja immer im Vordergrund steht.
Wir sind zu dritt angereist, dann steigen wir zu dritt hinauf oder gar nicht. Das war die Einstellung der Bergsteiger. Und so kam die Seilschaft ohne Gipfelerfolg, aber mit neuen Ideen zurück. Alexander Huber, der mit seinem Speed-Rekord an der Nose am El Capitan im Yosemite im Jahr 2007 weltberühmt wurde, rückt auch immer mehr die Felstürme vor seiner eigenen Haustür in den Fokus. So gelang ihm in diesem Jahr eine Erstbegehung an der Maugspitze im Wilden Kaiser, 2231 Meter hoch. Gereizt hat ihn ein markanter, überhängender Felspfeiler.
Gute 250 Meter hoch und durchgehend überhängend, vor allem aber in der Schlüsselstelle richtig steil. Da hängt das Ganze halt einmal auf eine Länge von 50 Meter, ganze 15 Meter hinten raus. Und da bist du wirklich schwer physisch unterwegs. Da musst du dich gut festhalten. Und weil wir es relativ sportlich von der Absicherung gestaltet haben, musst du dich auch durchaus trauen, da einfach mal drauf loszuklettern. Wir haben schwer gekämpft, am Limit, aber genau das macht's schön.
Reisen in Zeiten des Klimawandels, das ist ein schmaler Grat, eine Gewissensfrage. Bergsteiger und Kletterer haben unterschiedliche Antworten auf diese besondere Herausforderung. Alexander Huber macht seine Vortragsreisen grundsätzlich mit der Bahn. Extremkletterer Stefan Glowatz wollte nach Grönland, allerdings so umweltschonend wie möglich.
Mein Traum war halt schon immer mal, wirklich von der Haustür aus CO2-neutral unterwegs zu sein. Und dieses Jahr sind wir zum Ausgangspunkt, wo wir dann auf das Schiff gegangen sind, mit der Bahn angereist.
Vom Starnberger See mit dem Zug nach Schottland, von dort mit einer Segeljacht nach Grönland und genauso wieder zurück. Kein Wunder, dass die Expedition länger dauerte als sonst. Nach geglückter Anreise wartete als Herausforderung eine Erstbegehung an der fast 2000 Meter hohen Grundwegskirchen auf den bayerischen Profikletterer.
Ich hatte schon irgendwie ein ganz eigenartiges Gefühl in dem Moment, wo ich den ersten Fuß in die Wand setzte. Und ich war am ersten Stammplatz im relativ leichten Gelände, es war so ein gestuftes Gelände, völlig ungeschützt, und dann hörte ich ein lautes Knacken. Und eigentlich dachte ich, es ist der Gletscher unten, der halt durch die Sonneneinstrahlung halt in Bewegung kommt. Und dann knackte es ein zweites und ein drittes Mal. Und dann merkte ich auch, das ist nicht der Gletscher, sondern das ist direkt über uns, ungefähr so 100, 150 Meter über uns.
Das drohende Knacken wurde in Sekundenschnelle zur echten Gefahr für Stefan Glowatz und seinen Seilpartner Philipp Hans.
Auf einmal löste sich dann 100 Meter über mir eine tischgroße Platte, fast zeitlupenartig, aus der Wand raus und flog genau auf uns zu. Und da wusste ich, okay, das war's jetzt. Also ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir jetzt beide ums Leben kommen werden.
Die Granitplatte knallte auf einen Felsabsatz und zersprang in 1000 Stücke.
Es stank nach Schwefel, überall flogen dann die Steine runter, es hat gepfiffen, also es war grausamst. Ich habe mich dann versucht, so nah wie möglich an die Wand zu pressen und habe einfach auf die Einschläge gewartet. Und ich hatte dann einen Stein am Handgelenk getroffen, am rechten Unterarm und dann auch nochmal ein größerer Stein auf dem Oberschenkel am rechten.
Der ehemalige Vize-Weltmeister im Wettkampfklettern hatte Glück im Unglück, aber...
Das Schlimmste war, als alles vorbei war, dieser Augenblick, wo ich mich nicht getraut habe, runterzuschauen. Was ist mit dem Philipp? Weil da hätte auch alles passieren können. Ich habe gedacht, vielleicht ist er auch gar nicht mehr da, weil der Stein uns das Seil abgeschlagen hat.
Ein weiteres Mal aufatmen. Sein Seilpartner wurde vom Steinschlag nur gestreift. Stefan Glowatz dagegen war schwerer verletzt als zunächst angenommen. Und auch mental hat ihm die Begegnung mit der tödlichen Gefahr schwer zu schaffen gemacht. Trotzdem gelang ihm mit seinem Team eine Erstbegehung an der Grundtvigskirchen in Grönland, allerdings in einem anderen Wandabschnitt.
Daraus besteht natürlich auch das Bergsteigen in der Überwindung des inneren Schweinehundes. Natürlich ist es blöd, wenn man so verletzt ist und gegen die Verletzung, gegen die Schmerzen arbeiten muss. Aber es ist zumindest so, dass man dann da oben steht und für alles entschädigt wird. Und dieser Moment, auch wenn der bloß wenige Minuten lang dauert, der ist so intensiv, dass man den nie mehr in seinem Leben vergessen wird und wo man sagt, okay, wir haben alles richtig gemacht und es hat sich in jedem Fall gelohnt, sich so zu quälen und so zu schinden.
Kein Wetterglück im Karakorum hatte der Berchtesgadener Thomas Huber, der ältere der Huberburm. Sein Ziel, die Nordwand des Latok 1, 7145 Meter hoch. Zum Akklimatisieren war er mit seinem Team am nur unwesentlich niedrigeren Latok 3.
Die Null-Grad-Grenze stieg 500 Meter höher bis auf 5500 Meter. Und wir sind zwar in der Nacht los, aber haben die Berge in der Nacht auch gehört. Also es sind Steinschlag runtergegangen, Lawinen und uns ist dann schon so komisch vorkommen. Die Wärme war so derartig krass, dass Wasserfälle schon um 8 Uhr morgens runtergegangen sind. Und wir haben dann da hochgeschaut und haben gesagt, also morgen unter diesen Umständen jetzt am Berg zu sein, wäre lebensbedrohlich.
Das Risiko, vom Lager auf 5400 Meter Höhe weiter zu klettern, war nicht mehr kalkulierbar. Und eine Chance, den Gefahren aus dem Weg zu gehen, gab es nicht. Thomas Huber brach die Expedition ab. Bereits zum vierten Mal kehrte er ohne Erfolg vom Latok zurück. Aber mit der Erkenntnis:
Diese Wetterkapriolen, sie werden immer extremer. Das ist der Klimawandel, dass man nichts mehr so kalkulieren kann. Wann gehst du an dem Berg, wann ist die beste Zeit? Ich kann es momentan in Karakorum gar nicht mehr sagen.
Ganz gleich, ob in Patagonien, Grönland, Pakistan oder in den Alpen. Die Bergsteiger spüren den Klimawandel hautnah. In den sensiblen Regionen der Gipfel und Gletscher hat die Erwärmung der Erde gravierende Folgen, auch für das Landschaftsbild.
Ein Berg, der ganz bei uns in der Nähe ist, ist der Großglockner. Dort gibt es die große Pasterze. Und wer heute die Großglockner Hochalpenstraße fährt und von der Hoffmannshöhe runterschaut auf die große Pasterze, der wird sie fast gar nicht mehr finden. An sich ein riesiger Zungengletscher, das war vormals der größte Gletscher Österreichs, aber der wird eben von oben her nicht mehr versorgt. Der Gletscher ist oben schon abgerissen. Das, was die große Pasterze an sich ausmacht, ist nicht mehr mit Eis von oben versorgt und sie schmilzt es tot, er ist nur noch ab. Und das ist doch dramatisch, wenn man sieht, dass das vormals ein 10 Kilometer langer Zungengletscher war und der existiert nicht mehr. Er existiert nur noch als Toteis, das in relativ kurzer Zeit abgeschmolzen sein wird.
Der Alpinist und Bergfotograf Bernd Ritschl aus Kochel am See dokumentiert seit Jahren die Folgen des Gletscherrückgangs in den Alpen. Eine Arbeit, in die er auch emotional involviert ist.
Es sind Momente dabei, da könnte ich heulen, wirklich. Es macht mich echt traurig, dass ganz vieles von dem, was ich damals erleben konnte, dass das jetzt zum Beispiel meine Tochter, wenn sie mal ins Eis gehen sollte, mal mit Hochtouren anfangen sollte, gar nicht mehr erleben kann, weil es nicht mehr da ist. Sie wird keinen Bossongletscher mehr am Mont Blanc erleben, der bis runter ins Tal fließt. Der ist einfach weg.
Der bayerische Fotograf ist für sein Gletscherprojekt im ganzen Alpenraum unterwegs. Vom Forno-Gletscher in der Ortlergruppe bis zum Gepatschferner in den Ötztaler Alpen. Klimawandel und Gletscherrückgang machen das Wandern und Bergsteigen gefährlicher. Das bestätigt Christoph Hummel von der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins.
Die Gletscher sind nicht mehr so tief schneebedeckt. Es gibt öfter Spaltenstürze. Ich selber habe gerade jetzt im letzten Sommer auf der Strecke vom Breithorn zur Gidayas-Hütte, wo man einfach früher rüberspaziert ist und überhaupt sich gar keine Gedanken um Gletscherspalten gemacht hat. Das ist heutzutage einfach ein Spaltenlabyrinth. Da sind viele Gletscherspalten und da im Hochsommer verschwindet man da schnell mal irgendwie mit einem Bein irgendwo in der Spalte.
Laut Statistik des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit haben sich im vergangenen Jahr bereits einige Unfälle durch Steinschlag ereignet, ausgelöst durch das langsame Auftauen der Permafrostzonen. Der sogenannte Permafrost, auch Dauerfrostboden genannt, hat das lockere Gestein in den Gipfelregionen bisher zusammengehalten. Die neuen Gefahren durch das Zerbröseln von ganzen Bergflanken machen eine Verhaltensänderung der Bergsteiger notwendig, empfiehlt Karl Gabel, Sicherheitsexperte und Präsident des österreichischen Kuratoriums.
Einfach immer im Hinterkopf haben, Blick nach oben, befindet sich hier Felsen, ein Felsabsturz gefährdetes Gelände, dann schnell sein.
Die neuen Gefahren durch den Klimawandel sind nicht auf bestimmte Berge beschränkt. Überall in den Hochregionen der Alpen ist erhöhte Vorsicht erforderlich, vom Wanderer bis hin zum Bergsteiger schärferer Richtung. Hohe Risiken gehen die Kletterer in klassischen Eiswänden ein.
Das ist schlichtweg eine Katastrophe. Ich war einmal die Königsspitznordwand. Die ist praktisch nicht mehr vorhanden. Bis etwa zwei Drittel hinauf ist hier äußerst brüchiger Fels, ist praktisch nicht mehr gangbar. Die Ortler Nordwand schießt im Sommer aus allen Rohren. Steinschlag, Eisschlag.
Das bedeutet nach Ansicht des Sicherheitsexperten Karl Gabel absolute Lebensgefahr. Er rät zum Verzicht.
Wenn die Frostgrenze sich in Höhe meines Gipfels oder darüber befindet, beim Ortler wären das fast 3.900 Meter, Hände weg von diesen Touren, weil da arbeitet der Fels, da arbeitet das Eis.
Im Hochgebirge zeigen sich die Folgen des Klimawandels wie unter einem Brennglas. Bereits auf der Zugspitze ist die Durchschnittstemperatur stärker angestiegen als im bayerischen Alpenvorland. Auf Deutschlands höchstem Berg allein um 1 Grad in den vergangenen 35 Jahren. Stein- und Eisschlag oder der gähnende Schlund einer Gletscherspalte können Angst machen, aber auch für einen Adrenalinschub sorgen. Je intensiver das Erlebnis, desto stärker das Glücksgefühl, ganz oben zu stehen oder eine schwierige Situation überwunden zu haben. Das haben Amateurbergsteiger und Spitzenalpinisten gemeinsam. Sie gelten als die Eroberer des Nutzlosen. Allerdings ist die Sicherheitsreserve in Grönland oder im Karakorum wesentlich kleiner als im Alpenraum. Doch auch hier gilt die Schlussfolgerung von Extremkletterer Thomas Huber, der nach einem Jahr mit vielen tödlichen Unfällen nachdenkliche Töne anschlägt.
Es soll das Signal sein, dass man behutsam an die Sache rangeht, bewusst rangeht und vernünftig ist. Und vielleicht des Öfteren mal Nein sagt zu dieser Herausforderung. The mountains are not running away. Das Leben kann zu Ende sein. Dann sind sie für dich nicht mehr machbar.